ARD.
Ich habe zum Beispiel damals, so nach der Geburt, und ich war so jung, das ist schon so, du liebst dein Baby über alles. So ab dem ersten Moment, wo du weißt, du bist schwanger. Ich habe es einfach über alles geliebt. Aber ich konnte nie diesen Satz unterschreiben, so aus dem Bauch mitten ins Herz. So nach der Geburt vergisst man sofort alle Schmerzen und alles, weil ich so dachte, nee, vergisst man nicht so schnell.
Wie lange arbeitet man so als Nicht-Künstler? Okay. Keine Ahnung. Also ich schlafe immer bis um 9:30, gell? Das ist so meine Zeit. Und dann wird da 4 Stunden gearbeitet, dann reicht mir das aber auch schon.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Sally Özcan
und
Max Giesinger.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Hello again.
Hey, hallöle. Hast du gut geschlafen?
Ich habe super geschlafen, und du?
Ich habe auch super geschlafen. Bei mir wurden unterm Hotelzimmer so ein bisschen Möbel gerückt ab 7.
Oh, ja.
Und ich bin ein bisschen lärmempfindlich. Und dann habe ich mich da zu sehr reingesteigert und bin nur so ein Schlummerschlaf gekommen, nicht mehr so into the deep sleep.
Ja, ich glaube, es haben sich die Nachbarn unter mir auch gedacht. Ich hatte nämlich einen Wasserschaden in meinem Hotelzimmer.
Ups.
Ja, aber ich habe alles wieder hingekriegt.
Selber
geklemmt hat. Mit dem Wischmopp alles wieder Richtung Dusche geschaufelt.
Ja, war doch schon mal ordentlich was los bei uns. Ne?
War schon was los hier, ja. Wahrscheinlich war ich dann die Nachbarin über dir, die den Lärm gemacht hat. Aber das kann nicht sein, wir waren in 2 verschiedenen Hotels.
Das wäre komisch gewesen. Ne?
Deswegen, ja.
Okay.
Ja, schön, dass wir wieder da sind.
Ich freue mich auch, ich kann mich daran gewöhnen.
Ja, ne?
Schade, dass wir das nicht irgendwie das ganze Jahr jetzt machen.
Schade, dass das jetzt nur so 4 Folgen sind.
Das ist eigentlich ein bisschen zu kurz. Vielleicht können wir eine Verlängerung beantragen.
Ja, wahrscheinlich so für die keine Freunde werden wollen, für die ist dann so...
Da reicht es dann, aber heute denkt man schon an der dritten Folge wahrscheinlich so, fuck.
Ja, dann könnte man vielleicht so danach so eins drauf.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Let's go.
Let's go. Also, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und habe mir gedacht, eigentlich habe ich dich noch gar nicht gefragt, was dein Lieblingskuchen ist. Was würde ich dir denn backen, wenn du mich mal besuchen würdest in meiner Küche?
Mein Lieblingskuchen.
Oder isst du gar nichts Süßes?
Ich versuche Süßes echt ein bisschen so zu minimieren in meinem Leben.
Oh, schade, ich habe dir was mitgebracht.
Ja, ich liebe Süßes, weil ich es so sehr liebe. Und ich aber vom Süßen immer extrem schnell Pickel kriege. Selbst bei 35 sehe ich danach aus wie so ein Streuselkuchentag später. Ich musste auch damals in der Schule, habe ich mich dann auf einen Happy Hippo Snack am Tag geeinigt, weil 3 oder 4 mehr haben ja, dann zu viele Pickel dann ausgelöst.
Das reicht ja auch.
Oder?
Eine Süßigkeit am Tag.
Aber trotzdem für süß, dass du was mitgebracht hast. Was haben wir hier denn Schönes?
Wir haben was Italienisches, aber ich würde jetzt, glaube ich, vor dem Mikrofon nicht reinbeißen. Die sind so richtig knusprig.
Das sieht unfassbar geil aus.
Die sind knusprig mit einer Pistaziencreme.
Oh Gott.
Also, ja, was ich. So schokoladig oder fruchtig oder nussig?
Also, es gibt einen Kuchen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das so politisch korrekt ist, diesen Namen zu nennen. Vielleicht kennst du den.
Der Zupfkuchen, ne?
Den hat meine Mutter immer gemacht. Der faule Weiberkuchen.
Ach so. Okay.
Immer wenn es auch jemand Geburtstag hatte, dann habe ich den in die Schule mitgebracht und den hat meine Mutter aus so Schmand zubereitet.
Mhm.
Und dann hat die da so Mandarinenstückchen, also so Dosenmandarinen reingemacht. Und also wieso super easy, weil der so easy ist.
Ich glaub, da kann backt man da überhaupt was dann dafür oder gar nicht? Oder ist so ein No-Bake?
Das sind Fragen, die ich mich noch nicht beschäftigt habe. Es muss auf jeden Fall unfassbar einfach sein, sonst hätte er diesen Namen nicht bekommen.
Okay.
Geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Den fand ich sehr lecker. Aber ansonsten mache ich halt so Nuss, obwohl es jetzt kein Kuchen, oder? Zählt das unter die Gattung der Kuchen? Der Küchlein?
So nussige Sachen, oder was meinst du?
Ist ein Nusszopf ein Kuchen, ist die Frage.
Ach, ein Nusszopf?
Ja, oder
ist
ein Zopf?
Ja, ist halt ein Gebäck. Gehört so
zur Gattung der Gebäcke.
Gattung der Hefegebäcke.
Gattung. Also mein Lieblingskuchen ist dann der, ich habe dann jetzt gar nicht so, außer diesen Mandarinenkuchen.
Ja.
Oh, was ich, doch, so Rhabarberkuchen. Dieses mit diesem... Wo diese harte Zucker, wie heißt das nochmal? Dieses französische PC.
Oh,
und so eine schöne Rhabarber, was so ein bisschen Säure reinbringt, wo dann diese Geschmacksexplosion im Munde
aber
stattfindet.
Aber unten mit Mürbeteig, also mit so crunchy Mürbeteig,
ja,
oder mit saftigem Rührteig.
Jetzt hast du was gesagt. Mürbeteig, da hast du mich jetzt komplett erwischt. Auch so Apfelkuchen mit so Mit diesen Crunch-Dingern drauf.
Crumble. Ich liebe Crumble. Oh,
Crumble ist geil.
Ja, ne?
Also ich bin dann doch Kuchen-Fan, fällt mir auf. Ich gönne mir selten. Und was ich auch geil finde, ist, den gibt es in Hamburg um die Ecke bei meinem Lieblingskaffeeladen. New York Cheesecake mit dieser roten Soße.
Erdbeersoße oder Himbeer.
Ja, und das ist auch so ein geiler Schoko-Crunch. Teig.
Oh, ich krieg gerade echt Lust auf Kuchen. Ja,
vielleicht sollen wir das doch jetzt einfach essen vor dem Mikrofon. Was ist denn dein Lieblingskuchen?
Ich habe eigentlich nicht so den Lieblingskuchen. Es kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit und meine Stimmung an. Aber ich liebe Crumble. Crumble geht immer, zu jeder Jahreszeit.
Mhm.
Und auch so Rhabarber, was Süßes, Säuerliches. Zitrone, ich liebe Zitrone. Kennst du Lemon Curd?
Ja, vom Hörensagen.
Lemon Curd ist einfach so eine richtig leckere, cremige Zitronencreme und die mit Baiser kombiniert.
Okay.
Ein Traum. Aber ich liebe auch Schokolade, Schokoladenkuchen. Aber da muss ich richtig Lust drauf haben.
Okay.
So Schokoladenkuchen mit so flüssigem Kern oder so saftig. Einfach gut. Das Essen ist einfach gut.
Weißt du, was bei uns immer zu Hause gab? Oder meine Oma hat mir immer dann morgens vor der Schule, also wenn sie es noch zum Bäcker geschafft hatte, eine Schokobanane hingestellt. Das ist ja auch so ein Hybrid aus Kuchen und Gebäck zur Gattung der Hybridgebäcke. macht hier Gattung so eine kleine Biologiestunde draus.
Die Gattung der Hybridgebäcke beinhaltet auch nämlich frische Zutaten und Dinge, die weg müssen in der Bäckerei.
Ah.
Sowas wie übrig gebliebene Kuchenreste.
Ah.
So wie Granatsplitter und bei...
Ach, daher kommt das. Das sind so Reste.
Das sind so Reste, die mischt man zusammen. Alle Cremereste, alle Kuchenreste oder ein bisschen Rum rein und dann macht man Granatsplitter. Oder eben auch diese Bananen, weil man da ja auch die ganzen Biskuitplatten da los wird.
Ach krass.
Ja, also ist jetzt nichts negativ gemeintes, ne? Also, das ist ja mehr was macht man jetzt noch mit den Sachen, die man da jetzt noch so hat?
Ist ja beim Tier ja auch so, wenn man das ja isst, ist ja auch das ganze überflüssige Zeug kommt dann in die Wurst rein und so. Das ist dann beim Kuchen da quasi diese Bananen. Das Bananeküchle, was ich
zum Beispiel. Also mach ich auch, wenn ich Kuchen habe und Reste, dann kann man daraus auch so Kokosbällchen und so weiter machen, Cake Pops, Rumkugeln, alles Mögliche.
Okay. Ja. Wenn ich jetzt mal also unter die Kuchenbackenden gehen würde, ich habe ja noch nie in meinem Leben einen Kuchen gebacken.
Ja, müssen wir ändern.
Also vielleicht habe ich mal meiner Mutter mal einen Teig angerührt, habe so ein bisschen assistiert. Aber was würdest du mir jetzt so, was wäre der erste Kuchen, mit dem ich so ein relativ gutes Erfolgserlebnis verbuchen könnte?
Eigentlich schon so ein Rhabarberkuchen.
Wirklich?
Mit so einem Rührteig, den kann man ja ganz kurz zusammenrühren. Dann ein Rhabarberstückchen rein, Crumble drauf.
Ich dachte, das wäre eher was komplizierteres.
Baiser ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger, weil man sich da so ein bisschen dran halten muss, dass das Ding halt auch steif geschlagen wird und alles. Aber so Crumble, Rührteig,
Wie lange dauert sowas? Also Tage oder was muss ich da für einen Zeitaufwand mit einberechnen? Also Pizza, eine gute Pizza zu machen mit Teig.
Ja, das dauert
da
schon, ne?
Also erstmal den Teig in der Nacht draußen stehen lassen und so.
Ja.
Beim Kuchen ist es anders.
Kennst du aber einer doch aus.
Nee, ich wüsste beim Kuchen jetzt gar nicht so direkt, also aus von diesem Kinderlied. Da würde ich mir so ein paar Anleitungen herholen.
Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so eine Stunde oder halbe Stunde bräuchte für so eine Zubereitung, bräuchte vielleicht jemand, der ungeübt ist und der vielleicht ein bisschen länger braucht, einfach so mindestens die doppelte Zeit.
Okay.
So. Das heißt, für so einen normalen Rührkuchen bräuchtest du vielleicht so eine Stunde. Mit allem mit abwiegen, Zutaten reinmischen, in den Ofen und dann ist er aber auch fertig.
Ja. Hast du dir mal überlegt, auch mal so eine eigene Konditorei zu haben? Oder hast du sowas?
Also ich finde, Gastro ist halt echt allgemein so schwierig.
Also scheiß früh aufstehen und so, ne?
Ja, ich bewundere alle Menschen, die eine Gastronomie haben und betreiben und auch gerade in der aktuellen Zeit so ein bisschen Probleme natürlich auch haben, weil Servicekräfte finden und Fachkräfte.
So, ne?
Ist schon hart und dann hast du manchmal auch Gäste, finde ich, die das nicht so wertschätzen.
Ja.
Auch so Thema Trinkgeld und alles, finde ich auch schwierig.
Aha.
Und ich finde, Gastronomie ist schon was ich sehr bewundere, aber auch großen Respekt davor habe. Also ich würde das nicht so auf die leichte Schulter nehmen.
Ja. Muss man wirklich für gemacht sein, ne?
Definitiv. Und man muss die richtigen Leute dafür haben und es auch abgeben können. Ja.
Okay.
Ja, das ist so, ja.
Dann wird das in deinem Leben nicht mehr ein großes Thema werden.
Wahrscheinlich nicht.
Okay.
Ja.
Lass doch mal zum großen Thema der Folge.
Was ist das große Thema?
Bei mir steht hier Druckroutinen.
Wow.
Hast
ich glaube, das sind nur so. Sind eigentlich so haben wir ja bisher keine, wir haben ja keine Aufschriebe gebraucht, wir haben keine Themen gebraucht, das ist ja alles so durchgeflutscht.
Das stimmt.
Ja. Ich kann vielleicht auch kurz erzählen.
Ja,
wir hatten ja jetzt schon zwei Folgen und heute Morgen kam ich auch hier rein und man wird ja hier immer schön begrüßt. ja, mit Musik.
Das stimmt.
Also du sitzt entweder am Klavier oder an der Gitarre.
Du bist auch immer so eine halbe Stunde später auch als ich da.
Tut mir leid, ich hatte einen Wasserschaden.
Aber dann kann, für mich ist es auch gar nicht schlimm.
Es tut mir wirklich leid.
Manche Leute ist es dann so, boah, du bist zu spät. Ich habe damit gar kein Problem, weil ich dann denke ich, oh, ja, habe ich eine halbe Stunde, dann habe ich eine Gitarre. Du hast ja auch also einen Wasserschaden, das hat man jetzt auch nicht.
Ja,
das ist ja wirklich eine sehr gute
Dachschaden, so alles.
Hund die Hausaufgaben gefressen, Schaden, keine Ahnung. Was.
Es tut mir leid. Ich bin normalerweise immer pünktlich und überpünktlich. Das war echt unangenehm.
Das glaube ich dir.
Es war jetzt so.
Gucken wir mal, wenn ich beim vierten Podcast aufschlage, was bei mir los war. Naja, aber hier kann man sich ja gut vergnügen. Hier steht ja ein Klavier rum.
Ja, das ist schön.
Eine Gitarre, weißt du, da kann man so ein bisschen.
Ja, zeig mal.
Einen Morning-Song spielen. Hast du was? Morning-Song-Wunsch, oder?
Morning-Song-Wunsch?
Weißt du, dass ich bei den meisten Songs die Texte immer nur so halb kenne?
Ja, und bei manchen Songs kenne ich nicht mal die richtigen Worte, weil es vielleicht Songs aus meiner Kindheit sind und man da noch nicht so gut im Englischen war und hat dann so Wörter dazu erfunden.
Das
und wenn man die
auch
als Erwachsene dann hört und mal drauf achtet oder den Text mitliest, denkt man sich, ach Gott, das sind ja richtige Wörter.
Das hat ja einen Sinn.
Hat ja einen Sinn.
Ne, also bei mir ist so, dass ich so ganz viele Lieblingssongs habe und die auf Englisch jetzt noch nie textlich begriffen habe.
Ja.
Also dass mir bei englischer Musik ist mir der Text relativ wurst. Bei deutscher ist es ganz anders, aber so manche Lieder, die ich wirklich seit 20 Jahren immer wieder höre, ist mir dann erst so, also wirklich vor einem Jahr aufgefallen, ach krass, das bedeutet die und die Zeile.
Ja.
Und
ich hatte das
dann
auch,
da nicht so.
Ich war so als Teenie so richtiger Backstreet Boys Fan, Britney Spears. Und die Songs damals, ich habe die ja nicht verstanden. Ich habe die mitgesungen, aber ich habe sie halt nicht verstanden. Und jetzt als Erwachsene höre ich die und denke mir so, eigentlich auch coole Songs.
Ja. Hörst du denn lieber Englisch oder Deutsch? Hast du da eine Präferenz?
Ich höre tatsächlich beides gern. Und ich muss sagen, es gibt so Songs, die gehen so richtig ans Herz. Also, das kann ich vielleicht jetzt auch mal kurz outen. Dein Song, Wenn sie tanzt, ist für mich so ein Song. Als der rauskam, das ist so ein Song, da musste ich einfach wirklich immer mitweinen.
Wirklich?
Ja, also auch heute noch, wenn ich so den höre und ich habe gerade so einen emotionalen Moment.
Manchmal erwischst du Anja dann, ne?
Dann erwischst du das und dann muss ich da schon mitweinen,
krass,
weil der so richtig tief geht.
Das ist mir das schönste Kompliment, was du einem Musiker geben kannst.
Ja.
Weil deswegen macht man ja Musik, ne? Dass man Leute irgendwie dann ein Stück weit berührt. Ja. Hätte ich aber selber in dem Moment nicht gedacht, als wir den geschrieben haben, das ist jetzt auch schon nochmal 2024, 9 Jahre her, haben wir in Mannheim in der, ich glaube, Jungbusstraße geschrieben. Nee, oder Hafenstraße, kennst du die Ecke da? Also Jungbusch, in irgendeiner.
Jungbusch kenne ich.
In irgendeiner super schäbigen WG. Und dann bin ich reingekommen und meinte zu den Jungs, also wir haben zu dritt geschrieben, ey, ich habe voll Bock, so einen Song über eine alleinerziehende Mutti zu schreiben. Also ich komme ja selber aus so einer Konstellation, die dann halt im Refrain durch Tanzen oder Musik halt zu dieser Befreiung findet. Und da war es aber jetzt so gar nicht gedacht, boah, wir schreiben jetzt hier einen Hit, der irgendwie halb Deutschland berühren wird, sondern ich fand einfach die Geschichte toll und wollte ich schon immer mal in den Song reinbringen. Und an dem Tag ging es dann halt irgendwie los, dass man direkt auch dieses Riff hatte. Manchmal float das so, ne? Muss ich gar nicht groß überlegen. Dann, ne? Eine ganz normale 50-Stunden-Woche. Heimkommen, erstmal für die Kleinen kochen, ist für sie ja kein Problem. Weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre. Und bei Ohne Kinder hatten wir eine riesen Diskussion mit der Plattenfirma. Und mit ein paar anderen befreundeten Songwriter, die meinen, das kannst du nicht bringen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder. Das will man noch nicht hören im Radio. Und ich hatte aber das Gefühl, also ich war da ja auch noch nicht 26, 27, dass das aber trotzdem so ein legitimer Gedanke ist, den man wahrscheinlich hier und da hat. Ne? Also dass es so wirklich das Schönste ist, seine Kids zu haben. Und darum geht es ja auch in dem Song, dass man die ja nicht missen will. Aber dass man trotzdem hier und da diesen Gedanken von Eskapismus hat und denkst so, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Hast du das denn manchmal im Leben oder nie? Oder ist es eine fiese Frage, die man jetzt hier in diesem Podcast nicht benennen will?
Das kann man schon thematisieren. Ich meine, wenn du den vor 9 Jahren geschrieben hast, ich war ja auch so eine der ersten Hörerinnen dann von dem Song. Und damals war ich ja nicht alleinerziehend. Aber trotzdem hat man als Mutter, und ich glaube, das fühlt jede Mutter und jede Frau, hat man so eine krasse Grundverantwortung und hat, ich will jetzt den Papas auch nicht zu nahe treten, aber als Mama hat man nochmal mehr Verantwortung. Also alleine schon das Thema, du trägst das Kind aus, das Kind kommt auf die Welt. Wenn man stillt, ist man als Mutter alleine dafür verantwortlich, dass das Baby Nahrung bekommt. Und das ist gerade so in der ersten Zeit einfach extrem schwierig und auch belastend natürlich. Also ich habe zum Beispiel damals so nach der Geburt und ich war so jung, das ist schon so, du liebst dein Baby über alles. So ab dem ersten Moment, wo du weißt, du bist schwanger, ich habe es einfach über alles geliebt. Aber ich konnte nie diesen Satz unterschreiben, so aus dem Bauch mitten ins Herz. So nach der Geburt vergisst man sofort alle Schmerzen und alles, weil ich so dachte, nee, vergisst man nicht so schnell.
Also aber das hat man, weil Schmerz ist ja wirklich sowas, was ja dann, also wenn ich beim Zahnarzt war und man hat mal alle paar Jahre mal ein Loch, dann ist es ja furchtbar und dann gehe ich da raus und denke mir, ach geil, jetzt ist vorbei. Also der Schmerz ist ja was, was man
ja so den Schmerz an sich vergisst man, so man weiß schon, wie krass das hart es war, ne? Für so und überlegt, willst du das nochmal, willst du das nicht? Und dann ist aber doch die Liebe groß genug. Ja. Bei manchen, zumindest bei mir war es so, die Liebe groß genug, dass ich es nochmal wollte. Aber das ist schon so, das hat mich damals einfach so berührt, weil ich dachte, das ist, man hat so diese Grundverantwortung und hat immer so die Last auf sich. Mhm. Und klar fragt man sich dann auch mal als Mama, wie wäre eigentlich mein Leben gelaufen ohne Kinder? Und man hat sofort ein schlechtes Gewissen, weil du dir denkst, oh mein Gott, so darf man gar nicht denken. Ja. Und deswegen glaube ich, war das ja dann
Mensch,
auch so.
Dass ich diesen Gedanken
Und
man hat ja gesehen bei dem Song, dass es wohl anscheinend ganz viele getroffen hat. Genau. Ne? Also weil es auch immer noch der Song ist, auf den mich auch die meisten Leute ansprechen, auch wenn man wahrscheinlich jetzt erstmal an 18 Millionen denken würde. Aber wenn es ums Emotionale geht, ist es immer, wenn sie tanzt. Kommen Leute zu mir, also egal wo ich bin, ich saß auch schon in Neuseeland und da kam jemand und meinte so, ey, wenn sie tanzt, das hat mich so, so umgehauen. Also dann Leute, die ausgewandert sind oder sonst was.
Total, ist einfach Wahnsinn. Ja, und ich hatte dann auch so, man denkt dann so kurz drüber nach und denkt sich, nee, mein Leben ist wunderschön mit Kindern und mit allem und man hat so seine Höhen und Tiefen, aber man liebt sie über alles und schafft es auch alles. Aber das hat mich damals echt krass berührt, obwohl ich damals nicht alleinerziehend war. Also es war trotzdem, hast du irgendwie so den Zahn der Zeit auch getroffen und so allen Frauen mitten ins Herz. Das war schon, schon sehr berührend. Ja.
Schön, dass du das gerade sagst. Das berührt mich auch. Also war auch für mich so, glaube ich, auch karrieremäßig eine ganz wichtige Nummer, weil ich halt davor...
Froh, dass du jetzt nicht weiter gesungen hast, sonst hätte ich meinen emotionalen Moment gekriegt.
Ich spiele jetzt hier auch kein Podcast-Konzertchen, ne? Aber der hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, kein One-Hit-Wonder zu sein, weil 18 Millionen ja so dermaßen groß wurde, dass ich dann echt Schiss hatte, okay, was soll ich jetzt danach noch irgendwie bringen? Ich kann jetzt nur noch schlechter werden. Und dann gab es halt auch diese emotionale Nummer auf dem Album, die man eigentlich so erst auf dem zweiten Hören dann irgendwie so entdeckt hatte. Das ist krass, ey. Also das ist alles auch schon so lange her, aber hätte mir mal irgendjemand gesagt mit 10, 12, dass man da mal so Hits hat, die Leute mitsingen können, die immer noch im Radio laufen, so also so zwei, drei Lieder, die so Evergreen-mäßig immer noch laufen. Das ist so krass.
Und dann halt auch der Refrain, also so auch bei mir jetzt noch heute, wenn ich gestresst bin, wenn ich zu viel habe von allem und eigentlich bist du körperlich und mental irgendwie so am Ende, mache ich Musik an, singe und tanze. Ja. Und dann komme ich wieder zu frischer Energie. Also das ist, man kann sich schon damit schon so befreien.
Sind das so deine Ventile, ist dann Bewegung,
total,
Musik oder was hast du da sonst noch für? Also ich meine, du bist ja jemand, der auch wahrscheinlich viel, viel Druck hat einfach über die ganzen Mitarbeiter. Ist ja immer was los, immer neue Projekte. Wie kommst du so zur Ruhe? Was ist so dein Tool? Das interessiert bestimmt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier.
Eigentlich schon so ein bisschen durch Albernheit. Also dass ich glaube, ich habe das Kind in mir nie verloren. Also ich stelle mich auch gern hin und spiele einfach den Klassenclown für alle.
Okay.
Ich bin da so in unserem Team schon immer die so die Partykanone knallen lässt und dann halt einfach sagt, jetzt alle herkommen, wir machen jetzt hier Party im Studio.
Geil.
Weil ich finde, dass man gerade wenn man schlecht gelaunt ist oder wenn man zu viel Druck hat, einfach mit guter Laune das ganz schnell wieder hinbekommen kann.
Ja, das ist auch alles nicht so ernst zu nehmen. So
ja, ich glaube, man kann das schon auch steuern, dass man Glückshormone freisetzt, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Die Lachtherapie, ne?
Ja,
wo man dann da zusammen im Kreis eine Stunde hier sich angrinst.
Die Lachkurve.
Ja, also da ist Steffen, mein bester Kumpel und Gitarrist, der meinte mal vom Konzert zu mir, man soll 5 Minuten hier die Lefzen, wie heißt das, wenn man ein Mensch ist. Wenn ich jetzt ein Tier wäre, wären es meine Lefzen. Ja. Hochziehen und dann so grinsen und dann sendet das direkt Endorphine aus und man ist gut drauf. Also gerade mal bei Tagen, wo man jetzt denkt, boah, heute habe ich jetzt nicht so Lust auf die Bühne zu gehen.
Kann man sich selber motivieren.
Ja, ne?
Manche Menschen können es nicht und das verstehe ich auch, dass vielleicht so diese intrinsische Motivation fehlt. Ja. Aber dann hat man vielleicht jemanden im Freundeskreis oder in der Familie oder im Büro, der das kann und dann eben alle Menschen so mitziehen kann. Ja.
Aber das innere Kind zu bewahren,
finde ich wichtig.
Ist was total gut. Also es gibt ja das in der Psychologie, das innere Kind, was ja mit diesen ganzen Prägungen zusammenhängt, ne, was man jetzt so, wenn man halt viel zu krass überreagiert und ultra emotional wird, aber das eigentlich gar keinen Grund mehr in der jetzigen Zeit hat, aber so dieses Kind zu bleiben, das Spielerische zu haben, das im Hier und Jetzt zu sein, sich irgendwie immer einen Kopf über jeglichen Scheiß zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Momente habe ich auch ganz oft bei so, keine Ahnung, ich bin auf der Schanze, habe einen Buddy, der steht total auf so Sportarten, so wie ich, und dann treffen wir uns zum Tischtennis spielen, spielen da 2 Stunden Tischtennis, haben dann ein Schachbrett dabei, gehen wir noch eine Runde, also dann spielen wir noch Gitarre bei mir und das ist alles so easy peasy, es muss nicht alles immer so bedeutungsschwanger sein. Irgendwie.
Ja, eben, und ich hab da auch früher tatsächlich, so die ersten Jahre auf meinen Plattformen, habe ich immer aufgepasst, dass alles so seriös ist und erwachsen und nur Koch- und Back-Content. Und irgendwann habe ich mir aber einfach so gedacht, ich muss mich doch auch so zeigen, wie ich bin. Und manchmal bin ich albern und kindisch und will das dann einfach auch mit hochladen, weil es eben auch ich bin. Ja. Und das war dann schon so, dass bei manchen, und es war dann auch oft so ein Muster erkennbar, oft ältere Frauen, die dann gesagt haben, oh, das ist jetzt aber echt mega kindisch, also nee, wir wollen nur Koch- und Backrezepte sehen, bitte lass es einfach. Aha. Und ich dachte mir dann so, nee, ihr habt einfach das Kind in euch verloren. Und gerade jetzt nicht zum Trotz, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich mache es jetzt einfach nicht mehr, nur weil manche sich dran stören. Ich finde, man muss das Kind in sich bewahren und das auch nach außen tragen dürfen und machen dürfen, was man möchte.
Ich glaube, das kriegen wir beide aber ganz gut hin, allein weil wir schon unser Hobby zum Beruf gemacht haben. So, ne? Da fände ich es jetzt auch spannend, mal von dir so zu erfahren. Hast du dann auch noch privat eigentlich noch richtig Spaß am Kochen und Backen? Oder ist das dann für dich so ein, also weil es jetzt so dein Beruf geworden ist, dass es nicht mehr so den krassen Spaßfaktor und die Leichtigkeit von früher hat? Also zum Beispiel, dass du jetzt kamst und ich saß ja hier am Klavier jetzt gerade.
Genau.
Das ist was so krass zu mir dazugehört. Ich würde das fast gar nicht mehr als Hobby benennen, sondern für mich ist eine Gitarre ist wie so ein dritter Arm.
Ja.
Das ist ganz normal, dass wenn hier die Gitarre steht, dann würde ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt nicht gerade ein bisschen Fokus sein müsste, die ganze Zeit darauf rumdudeln. Das gehört zu mir.
Machst du ja auch die ganze Zeit. Also wenn ich dich so beobachtet habe, in jeder freien Minute hast du irgendwo deine Finger am Klavier, an der Gitarre. Und das ist ja voll schön, weil man sieht, dass du das so aus dem Herzen raus machst. Das ist halt deine Leidenschaft.
Ja. Ist
so deine Berufung auch.
Unbewusst eigentlich. Ja. Also mich zieht es dahin.
Ja.
Und es gibt nichts anderes, was mich so absorbiert und wo ich mich so verlieren kann. Ne? Also ich habe jetzt so ein Klavier bei mir zu Hause stehen. Ich kann da wirklich 1-2 Stunden am Tag sitze ich einfach nur da, dudel irgendwas rum, ohne dass es auch Sinn macht. Ne? Mhm. Dann vielleicht ist mal eine schöne Melodie dabei, dann nehme ich die auch auf, aber dass ich einfach nur so in die Musik reintauche. Ja.
Aber so ist bei mir auch tatsächlich. Mhm. Privat, wenn ich wirklich privat bin, backe ich trotzdem gerne, ich koche gerne, auch zum Abschalten.
Okay.
Es war schon immer so, auch nach Feierabend, dass ich dann, wenn ich gemerkt habe, mir fehlt noch irgendwie was, ich will noch ein bisschen runterkommen, dann ist trotzdem immer noch Backen und Kochen. Mittlerweile auch Sport, Bewegung, rausgehen,
so
Fahrradfahren. Ich bin bei so einem Zirkeltraining, da gehe ich ganz gerne hin. Da war eine super Trainerin und es ist immer so eine gemischte Gruppe mit 14 Personen, 12 bis 14. Und dann machst du verschiedene Stationen durch, weil ich muss echt sagen, ich war vorher einfach ein Sportmuffel. Für mich war immer mein Motto, Sport ist Mord. Und ich werde nichts tun, solange meine Gene alles gut mitmachen.
Das ist ein guter Stoffwechsel dann, ne?
Ich habe einen guten Stoffwechsel.
Sehr gut.
Und irgendwann so ab 30 fängt es dann schon an. Aber es war mir auch egal. Ich habe einfach super Gene. Muss ich echt sagen.
Also
bin ich einfach
gar
dankbar.
Nichts, also nichts gemacht davor.
Ich habe nichts gemacht.
Nichts.
Davor. Nichts. Einfach
krass,
gar nichts.
Okay.
Fahrradfahren war schon anstrengend. Und dann habe ich mir ein E-Bike gekauft. Und
habe ich auch eins in Busenbach stehen, aber ich nutze es so 3-mal im Jahr.
Und jetzt habe ich das E-Bike und ich mache die Elektro nicht mehr an, weil ich einfach merke, dass es mir Spaß macht. Und jetzt macht es Spaß. Früher habe ich wirklich gedacht so, ich möchte es nicht. Ich war mal eine Zeit lang im Fitnessstudio mit meiner Cousine und es war auch cool mit Trainer und allem, aber ich musste mich zwingen, einfach zwingen. Und irgendwann haben wir uns immer verabredet und es war so, komm, wir gehen zum Sport. Hast du eigentlich schon was gegessen? Ich auch nicht. Lass uns was essen gehen. Und dann sind unsere Sportdates immer ausgeartet in Essen gehen. Und jetzt
so
habe ich Spaß
auch
dran.
Machen, ne?
Ja, jetzt habe ich richtig, bin richtig motiviert und es macht Spaß und gehört zu mir. Also wenn ich jetzt mal so ein paar Tage nicht gehe, dann ich muss gehen.
Wie lange dauert das bei dir? Also bei mir sind es so 3 Tage und dann denke ich so, oh Gott, ich bin so ein Hering, alle Muskeln sind weg. Also es ist fast schon so ein ein gesunder Zwang bei mir geworden, ja, dass ich dann wirklich auch jeden dritten Tag muss ich irgendwas machen. Kriege ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Mhm. Aber ich bin jetzt, glaube ich, schon seit, lass mich überlegen, ich glaube, ich seit 24, 25 schon, mache ich schon mehr Sport. Also ich glaube, die letzten drei Jahre haben wir so ein nächstes Level erreicht, wo man auch so das Gefühl hat, okay, ist echt so eine gewisse Grundfitness da. Selbst wenn man jetzt mal zwei Wochen irgendwie krank ist, auch wenn man wieder anfängt, es läuft einfach. Oder wenn man mal jetzt irgendwie wandern geht. Letztes Jahr habe ich mit meinem Vater und meinem Bruder so einen Klettersteig gemacht, wo man sich so einhängt, also so richtig in so Karabiner, und es war so ein bisschen risky. Und das haben wir so 7 Stunden durchgezogen und es war einfach so gar kein Problem. So konditionell war das super easy. Und ich finde, das ist schon, es gibt einem ein gutes Gefühl, okay, ich bin jetzt echt fit. Und für mich auch auf der Bühne stehender, da irgendwie jetzt nicht so mit so einem krummen Rücken, weil ich habe halt so Skoliose, Kyphose, ne, wenn ich da nichts mache, dann kriege ich auch Rückenschmerzen und so. Ich finde, das sieht einfach auch, dann fühlt man sich besser.
Man fühlt sich besser und fit. Und
Energie, springt auch rum auf der Bühne und hab dann so diesen Boost.
Ja, aber ich bin quasi wirklich so auch in die Tanzshow ohne jegliche Sportvorkenntnisse. Krass. Ich habe dann so kurz vorher mal ein bisschen mit Workouts angefangen, ein bisschen Pilates, ein bisschen Ausdauer, und habe schnell gemerkt, Ausdauer habe ich absolut gar keine. Und es war echt eine richtig harte Zeit, dann so 6 Wochen durchzutanzen.
Aber du bist nach 2 Wochen ist man doch wahrscheinlich schon relativ fit, ne? Also die Kondition baut sich doch wahnsinnig schnell auf.
Das baut sich auf, dein Körper, also ich habe so wahnsinnig abgenommen in 2 Wochen, dass die ganzen Kostüme nicht mehr gepasst haben. Und wir waren echt nur noch so am Essen reinstopfen, weil du gar nicht mehr hinterherkamst.
Du verbrennst 5000 Kalorien am Tag oder sonst
so viel
was.
Kalorien. Und ich musste wirklich aufpassen, dass ich da genug zu mir nehme. Und dann habe ich danach so gemerkt, jetzt will ich und jetzt muss ich auch was machen. Und da hat es mir dann richtig gefehlt, so die Bewegung. Und jetzt bin ich ganz happy und ganz stolz, stemme da meine Gewichte und mache da so ein bisschen Ausdauer mit. Das ist schon schön. Geil. Ich habe auch so ein ganz anderes Körpergefühl.
Ja, kommt dann schon so, ne?
Das kommt.
Also was ich gut finde, ist alles so ein bisschen zu variieren. Ne? Ich mache dann mal eine Yoga-Session, ich gehe dann mal Tennis spielen. Ja. Ich war jetzt im Urlaub, war ich jeden Tag 4-5 Stunden Volleyball spielen. Also ich kann zu jeder Sportart irgendwas abgewinnen, aber jetzt nur pumpen zu gehen, ist irgendwann so, jetzt wieder dahin, die Scheißübung, langweilig. Also mit einem guten Podcast geht's dann klar, aber ich mag einfach so, entweder Mannschaftssport oder wo ich so ein Ziel habe, okay, ich will jetzt jemand abziehen, gegen jemanden gewinnen. Ich bin halt im Sport.
Bist du da so ehrgeizig?
Da bin ich glaube ich, fast noch ehrgeiziger wie in der Karriere. Okay. Also ich glaube, ich wäre ein...
Bist du einer, der dann so beim Tischtennis gewinnen muss? Auf
wäre ich, glaube ich, ein Arschloch gewesen. Auch. Also seit der Schule ist es für mich ein Thema, wenn also ich möchte dann einfach schön spielen, und wenn das Leute dann nicht hinkriegen und das ganze Spiel dann kaputt ist, dann kriege ich halt schlechte Laune.
Ich streiche von meiner Liste, gemeinsam Volleyball spielen, machen wir nicht.
Machen wir nicht, ne?
Weil ich bin trotzdem bei so Mannschaftssachen immer so, es muss halt Spaß machen.
Ja, aber da ist wirklich ein Ehrgeiz da, den wünsche ich mir manchmal bei meiner Karriere, weil da bin ich manchmal so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, denkst du, ach, ist doch irgendwie alles ganz cool, wie das jetzt lief. Ich könnte jetzt auch... Also wenn es jetzt einfach so bleiben würde, so auf der Größe, ist doch alles entspannt. Weil wenn
also hast du
so
keine so größeren Ziele noch und sagst, will ich noch erreichen?
Also schon noch mal so Bock auf so einen richtig fetten Hit. Das hat man eigentlich immer, wenn man das einmal gehabt hat, weil das irgendwie mit so einem, wirklich mit so einem Drogenrausch vergleichbar ist. Also das geilste Gefühl ist einfach so einen Hit geschrieben zu haben, schon während dem Songwriting merkt man dann so, oh, heute... Das, was hier gerade entsteht, ist echt was Geiles.
Und das merkst du dann, ne? Ob das dann.
Du merkst halt auch, also ja, wenn der Refrain gut ist, du merkst, die Geschichte passt, das ist irgendwie emotional und auch was Persönliches. Und wenn man es dann so seinem Umfeld zeigt und die dann auch so reagieren, dann weiß man schon, okay, das ist jetzt ein Ding. Und dann hängt es natürlich total davon ab, wie ist gerade der Zeitgeist im Land. Ne, so bei 80 Millionen, wenn sie tanzt oder auf das, was da noch kommt. So, da war das so ein Volltreffer. Manchmal triffst du den, manchmal nicht, aber wenn es dann funktioniert, du merkst, ey krass, jetzt hat man so eine Tür aufgetreten. Man hat so dieses Kind zur Welt gebracht und das dann ist so ein Selbstläufer und plötzlich ist alles möglich. Das ist schon krass und das hätte ich schon gern wieder. Habe aber auch Respekt dann direkt von den Folgen. Dieses, okay, dann ist ja wieder...
Dann
kann man schlecht die Sachen absagen, dann ist man wieder schnell in diesem zu viel machen. Aber ich glaube, da war ich schon einmal, ich glaube, da wird man jetzt ein bisschen mehr aufpassen.
Achtsamer umgehen.
Ja, aber ich wüsste zum Beispiel, wenn so eine Arena-Tour, das ist für mich dann eher was, wo ich denke, boah, da ist viel Druck dann auf meinen Schultern, komme ich da stimmlich durch. Ist ja meistens auch im Winter und so. Jetzt sind wir da 6 Wochen unterwegs. Was ist, wenn ich heute Abend mal nicht abliefer und so? Und da das noch zu lernen, dass vielleicht auch mal nicht so schlimm ist, wenn ich nur 95% abliefer, weil es immer noch gut genug ist, ne? Da nicht so hart mit sich zu sein. Wie bist du da so mit Selbstkritik?
gutes Thema. Ich glaube, ich bin sehr selbstkritisch und zweifle auch schnell an mir.
Ja.
Ist auch so bei Rezepten, bei Torten. Da stehe ich irgendwie da, mache 3 Tage eine Motivtorte und denke, hätte es jetzt auch besser machen können. Mhm. Und alle anderen sagen, Sally, jetzt lass mal gut sein, wir machen hier keine Weltmeisterschaft. Ich bin da schon sehr arg selbstkritisch, musste auch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich auch Dinge mal gut finde und richtig gut finde. Aber ich finde, da werde ich schon besser mit. Und ich habe, würde ich sagen, so einen gesunden Ehrgeiz. Also ich bin zufrieden mit allem, was ich gerade mache, aber ich bin auch immer offen für Neues und ich will schon auch Veränderung. Also ich sehe mich jetzt nicht in 10 Jahren immer noch nur in der Küche, also nur in Anführungsstrichen, ne? Ich mache ein bisschen mehr als nur Küche, Kochen, Backen, aber so nur Rezeptvideos machen in der Küche. Ich will da schon noch auch Neues entdecken, Neues erleben und Neues lernen. Ja, ich will da schon auch noch Veränderung, auch mal was anderes ausprobieren.
Also das kann ich auch ganz gut nachfühlen. Ja. Weil irgendwann ist ja alles, hat man so alles auch schon einmal gemacht. Ne? Also bei mir in der Musikbranche hast du eine Tour gespielt und dass man dann irgendwie, also so wie jetzt zum Beispiel, so ein Podcast.
Genau.
Bin total drauf gefreut, weil es ja trotzdem auch irgendwie in diesem
Rahmen was Neues ist.
Themenkomplex ist, aber was halt was anderes. Oder, ne? Oder seine Show da nochmal neu zu konzeptionieren und sich andere Sachen zu überlegen. Also musst du, glaube ich, dich immer wieder selbst erfinden, damit man sich auch nicht irgendwie selber langweilt. Und das merken die Leute, glaube ich, auch.
Dass man auch immer mal noch eine Herausforderung hat und irgendwie was, wo man sagt, da muss ich nochmal so ein bisschen selber strugglen und kämpfen und gucken, ob es gelingt. Weil ich glaube, wenn man so eine Herausforderung hat und die dann meistert, hat man ja auch wieder so Glücksgefühle.
Ja.
Ja, und wir sind da auch immer so immer am neuen Formaten entwickeln. Und ich bin auch super gerne in anderen Produktionen mit dabei, weil ich auch sehe, wie arbeiten die, was machen die, neue Menschen kennenlernen. Finde ich schon cool.
Nicht stehen bleiben.
Ja, nicht stehen bleiben.
Aber wenn dann so Rückschläge kommen, da bist du auch jemand, das gehört für dich ganz easy dazu.
Das muss auch dazu gehören, finde ich, weil es kann nicht immer alles super funktionieren.
Ja. Also ich lasse mich schnell demotivieren zum Beispiel.
Ja.
Wenn dann von Kritik von außen und so, da fehlt mir dann manchmal so dieses, okay, ich weiß, es ist jetzt so gut, egal was die anderen sagen, bleib dran und so.
Ja.
Da würde ich mir manchmal mehr so Stabilität von mir selbst wünschen, aber...
Aber wirst du dann aufgefangen, so vom Team zum Beispiel, von deinen Menschen? Weil das ist ja auch wichtig. Also ich finde, man darf ja auch mal so Momente haben, wo man irgendwo auch zweifelt und dann sind Menschen da, die trösten einen.
Ja.
Also ich hatte letzte Woche auch so einen Moment, wo ich so dachte, ich glaube, ab jetzt geht alles den Berg runter.
Echt?
Jetzt geht's abwärts, jetzt kann ich nichts mehr. Und saß einfach weinend auf meinem Balkon.
War es öfters oder war das jetzt so?
Nee, das war jetzt so, kam dann so viel zusammen.
Okay.
Und dachte so, wow, irgendwie ist gerade alles. Und ich habe dann so alles in Frage gestellt, so richtig alles. Und dann saß da auch meine Freundin neben mir und hat gesagt, nein, so ist es nicht. Und dann sind wir auch so wirklich so die Fakten durchgegangen und dann hat sie mir die Sachen nochmal aufgezeigt, die ich vielleicht gerade auch nicht sehe.
Okay.
Und gedacht habe, irgendwo geht's in den Bach runter. Und sie meinte so, nee, es öffnen sich gerade alle neue Türen, also alle Türen für dich und es ist alles gerade mega gut. Aber ich kriege ja auch nicht immer alles mit, so im Hintergrund, was da alles passiert. Und dann war das ganz gut und ich dachte so, jetzt bin ich wieder da und habe mich wieder gefangen. Ja.
Krass, wie die eigene Wahrnehmung von der Äußeren so sich unterscheiden kann.
Definitiv.
Ja? Dass Leute, also von mir dann oft denken, ey, krass, krass selbstbewusst, läuft ja alles voll am Start. Und selber denkt man so, hey, kennen die Leute mich eigentlich noch? Ich habe jetzt seit 3 Monaten keinen Song mehr rausgebracht oder seit einem Jahr. Ja. Und mein Umfeld ist so, hey, du läufst die ganze Zeit im Radio, was ist?
Und
dann spielt man seine ersten Gigs und dann sind da wieder 5000 Leute. Und ich so, oh ja, ist ja wirklich noch alles da. Ja. Aber so den Moment, den du da hattest, den habe ich gefühlt alle 2 Wochen einmal.
Ja, weil...
Wo ich denke, ich alles in Frage stelle und denke, will ich das noch? Will ich noch eine Person des öffentlichen Lebens sein? Oder ist das was, was mich hier und da sogar unglücklich macht, weiß ich nicht, in anderen Zeiten, was mich krass glücklich macht.
Ja.
Und ich glaube, es ist einfach so eine Melange von allem. Es gibt wie in jedem Beruf wahrscheinlich Dinge, die da wahnsinnig schön sind und dann wieder andere und denkt so, Alter, hätte ich jetzt einfach so ein 8-to-5-Job, wie heißt das?
Ja, 9-to-5.
nein. Wie lange arbeitet man so
8-to-5 als Nicht-Künstler? Ist auch
okay. Keine Ahnung. Also ich schlafe immer bis um 9:30, gell? Das ist schon meine Zeit. Und dann wird da 4 Stunden gearbeitet, dann reicht mir das aber auch schon.
Oh. Hatte ich auch. Und dann, ich werde auch oft von jungen Frauen angeschrieben. Ich lese tatsächlich wirklich viele Privatnachrichten, weil oft Menschen sich ja nicht trauen, in Kommentaren Dinge zu schreiben, die sehr persönlich sind. Und ich werde oft von jungen Frauen angeschrieben, die mir dann schreiben, ich wäre auch gern einmal in meinem Leben so selbstbewusst wie du, Sally. Und dann lese ich mir das durch und denke mir so, Also ich fühle es halt selber nicht, so selbstbewusst bin ich gar nicht. Mhm. Und schreibe denen das dann immer so zurück und denke immer, wieso denken die das denn? Und dann habe ich das mal so reflektiert, mit Freunden drüber gesprochen, auch mal mit einem Psychologen drüber gesprochen, mhm. der nämlich auch dachte, ich habe ein gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und alles. Und ich war so, nee, da will ich dran arbeiten.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich einfach so die Außenwirkung.
Ja.
Ich stelle mich halt morgens hin und bin morgens um 6 schon gut gelaunt. Ich lache den ganzen Tag. Ich stehe immer da in der Küche. Alles immer top vorbereitet, immer top gestylt, immer mit Schürze hier, alles fix und fertig. Und dann wirkt es auf Menschen einfach wahnsinnig selbstbewusst. Mhm. Obwohl du vielleicht oft selber das Problem hast oder so die Fragen in deinem Kopf. Ist alles gut heute? Fühle ich mich gut? Mhm. Sehe ich gut genug aus? Bin ich genug, mache ich das toll?
Fragst du dich aber
das frage ich mich dann trotzdem oft,
aber
es hat abgenommen. Also es ist jetzt so, dass ich sage, eigentlich ist mir egal, wie ich nach außen wirke. Ganz egal ist es einem nicht, aber jetzt komme ich so in meinem Leben an. Und auch so mit mir werde ich immer feiner.
Cool. Wie hast du das geschafft?
Einfach
älter werden oder was?
Gespräche.
Hast du Psychotherapie-Erfahrung?
Ja, auch. Ja. Auch viele,
aber wer hat das nicht von uns? Ne?
Eben,
was heißt von uns? Ich würde so jedem empfehlen, bei mir im Umfeld.
Jeder
ich
muss
weiß
das
gar
machen.
Nicht mehr, wer das
jeder muss
noch
das
nicht
machen.
In Anspruch genommen hat. Also man nimmt sich ja auch manchmal einen Fitnesscoach.
Ja.
Warum keinen für die Birne?
Eben.
Und Birne hängt ja auch mit Fitness zusammen.
Und dann der Sport, der dich dann, finde ich, so körperlich fit macht. Und ist ja völlig egal, ob der dich jetzt optisch fitter macht. Mhm. Der macht mich persönlich körperlich fit und ich fühle mich einfach schon besser. Und eben auch so das Reflektieren, Bücher lesen, Podcasts hören.
Super.
So ein bisschen Selbstreflexion lernen.
Ja.
Ja. Und das macht einen dann, finde ich, fitter.
Vor allem eine gesunde Birne schlägt ja auch aufs Aussehen. Also man sieht ja Leuten auch an, die krass mit sich selbst am Hadern sind oder die ganze Zeit voll,
strahlt man, glaub ich,
voll mit
auch
Gedanken
so ein
sind. Das hat, du hast dann sowas,
ja.
das macht einen nicht so frei. Ich glaube, das
wahrscheinlich
altert man dann auch krasser. Also es ist ja auch Stress, den man in der Birne hat.
Und ich versuche tatsächlich immer... Und das hatte ich schon früh. Mit Stress konnte ich immer gut umgehen. Also das ist auch so ein...
Ich überhaupt nicht. Ich bin null resilient.
Ja.
Da musst du mir mal ein paar Tipps geben.
Ja doch, ich habe da eine ganz
klapp direkt um, wenn mal so 2-3 Themen parallel sind. Dann bin ich direkt... Dann kommt auch dieser Modus, wo ist doch alles scheiße.
Ja.
Und so, ich dramatisiere dann auch so. Es sind so 2-3 Kleinigkeiten.
Nee, man kann das
dann
schon
nicht so
einfach.
Dann bin ich so im Modus, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, leck mich alle am Arsch.
Nee, ich kann schon immer sehr viel parallel machen. Und ich glaube, deswegen wurde mir auch immer mehr und immer mehr zugemutet, weil ich nie gesagt habe, nö, schaffe ich nicht.
Ja.
Ich schaffe das alles, ich mache das alles. Und im Hintergrund dachte ich mir immer so, wahnsinniger Druck, aber ich habe es nie ausgestrahlt.
Okay.
Auch wenn ich wahnsinnig aufgeregt bin, sieht man mir das irgendwie nie an. Ich bin dann immer so ganz ruhig.
Du bist echt dafür gemacht dann, für den Job auch, ne?
Ja, aber ich will trotzdem weniger Stress. Also nur weil ich es nicht ausstrahle, heißt ja nicht, dass ich den Stress nicht empfinde. Aber ich bin immer so ein Mensch, auch wenn da so ein Haufen vor mir ist, ich sehe trotzdem noch Step by Step.
Okay. Und ich sehe nur den Haufen.
Ja, nee, ich kann dann wirklich ganz... Ich setze mich auch oft hin, schreibe mir auf, To-Do-Listen, und mache Prioritäten und dann gehe ich das echt strukturiert an, weil sonst würde ich da auch durchdrehen.
Also schaust du die Themen runter, sind jetzt die 5-6 Sachen, die mich stressen und
dann
abhaken.
Was kann ich weglassen?
Ja.
Was ist vielleicht jetzt in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig?
Okay.
Dann lass es weg und mach's halt morgen. Und dieser Spruch, was du heute kannst besorgen, verschiebe es nicht auf morgen, ich finde, das ist sowas völlig Veraltertes. Mhm. Warum soll ich alles in den heutigen Tag packen? Ich meine, Projekte enden einfach auch nie. Das ist bei dir genauso. Dein Job endet einfach nicht.
Wenn du das eine abgeschlossen hast, dann kommt ja trotzdem wieder die Mail zurück und dann hast du wieder einen neuen Task. Also auch diese Vorstellung von ich arbeite diese 10 Punkte runter in einer gewissen Geschwindigkeit, sorgt ja nur dafür, dass danach wieder noch mehr Punkte da sind. Also umso effektiver du bist,
umso mehr
Arbeit wird dir ja auch zugemutet. Ne?
Ja. Und es ist ja auch wie im Haushalt, da endet die Arbeit auch nie.
Nein.
Ich kann mir heute vornehmen, die komplette Wäsche für die komplette Woche zu machen und habe ich es heute erledigt, aber heute Abend schmeißen meine Kinder ihre dreckigen Sachen wieder rein. Das endet nicht.
Ja.
Also warum sich immer den ganzen Stress geben? Man muss immer so ein bisschen Step by Step, finde ich, lernen.
Und auch checken, dass dass es immer eine Art von Probleme immer geben wird.
Also
wir steuern ja alle als Menschen auf einen Punkt hin, so einen imaginären Punkt, wo alles okay ist. Wenn ich doch das und das und das geschafft habe, jetzt noch den Hit will ich noch. Nochmal, vielleicht noch ein Haus auf Mallorca. Oder vielleicht brauche ich das auch noch. Vielleicht brauche ich
Ich glaube, es gibt so gewisse Ziele, auf die arbeitet man hin. Und alles andere sehe ich dann nicht als Ziel, sondern als so Begleiter, was man halt miterleben muss auch. Und nicht einfach so nur abhaken.
Ja. Dass man auf dem Weg eigentlich schon merkt, dass Also das war bei mir auch so, so bis das erste Album kam. Also dieser Weg dahin, das war eigentlich total geil.
Eben.
Die Songs zu schreiben, als dann da war, war es auch mega.
Ja.
Aber das, ne, weil wenn du am Ziel angekommen bist, so, ne?
Wie lang
macht dich dann wirklich nachhaltig glücklich, bis schon wieder das nächste Ding da ist? Und da hast du echt einen guten Punkt gehabt, dass man einfach sagt, ey, das gehört immer dazu, es wird immer Sachen los sein, es wird immer Probleme geben, dass man einfach den Umgang und die Betrachtung auf die Probleme einfach verändert. Das hat, ey.
Definitiv.
Aber ist auch schon spannend, wie man doch selbst so wächst durch diese ganzen Herausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt. Ne? Dieses, dass da Leute für ein arbeiten, dass man diesen Druck hat. Man muss sich ja immer wieder selbst reflektieren.
Immer.
Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich dann mit, keine Ahnung, meiner Family abhänge oder so, oder manchen Leuten von früher, die jetzt vielleicht nicht diesen Move gemacht haben, einmal rauszuziehen. Ich will gar nicht sagen, dass sie jetzt unglücklich sind oder sonst irgendwas, aber es ist vom Mindset her schwer nochmal so zusammenzukriegen. Ich denke, krass, man hat dann doch, weil man auch mal wirklich durch die Scheiße gegangen ist und so gesagt, ey, ich mache mein eigenes Ding. Ich werde jetzt nicht, ich habe ja auch in der Bank kurz gearbeitet, habe ich noch gar nicht erzählt.
Ja?
Zwei Wochen, nee, drei Wochen.
Drei Wochen?
Immer zwei erzählt, es sind aber drei Wochen gewesen.
Drei Wochen warst du Banker?
Ja, und es war ganz am Anfang auch ganz lustig. Ich hatte einen witzigen Kollegen, der war auch so vercheckt wie ich. Wir sind immer zu spät gekommen. Haben
aber
die,
wann war das so?
Wann war das? 2011? Und da hatte ich aber den allerersten Arbeitstag dann auch und stand dann da. Es war so, okay, jetzt geht's los. Angezogen, 6:30 Uhr aufgestanden, jetzt arbeitet so, jetzt stehe ich da. Und das hat sich so krass falsch angefühlt, weil ich vorher halt einfach schon Straßenmusik gemacht habe, in Bars gespielt. Alles lief auch irgendwie. Es war einfach, es war mein Ding.
Ein anderes Programm irgendwo.
Ja, das war einfach so, ich habe gedacht, dann vielleicht braucht man das und so und Mutti auch irgendwie happy machen, dass man eine Ausbildung hat, dass da alle beruhigt sind. Und vor allem, dass Leute zu haben, die mir sagen, was ich machen soll, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Ja. Und dann habe ich echt, also nach dem zweiten, dritten Arbeitstag war ich so, ey Leute, das macht keinen Sinn. Das haben die mir aber auch schon gesagt. Das ist auch, es ist gut im Leben, sich auch selber ein bisschen einschätzen zu können, was man schaffen kann. Man sagt ja immer, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Aber ich werde nie ein Astrophysiker werden. Ich werde nie krasse Sachen erfinden. Ja, kann sein.
Das
und warum, warum soll man sich so eine Scheiße einreden, die man vielleicht A gar nicht will oder
ich werde niemals mit dir irgendwo Volleyball spielen.
Lass es lieber. Leute spielen mir auch manchmal nicht Tischtennis. Weil
ich gucke einfach zu und esse ein Eis dabei.
Das ist doch gut, oder?
Ja, Ballsportarten kann ich nicht. Das steht auf meiner großen
Kann ich
nicht.
Dann werden wir im besten Fall nicht mehr zusammenkommen.
Ja, genau.
Wir haben dann andere schöne Dinge, die wir mitnehmen.
Genau.
Ja. Kuchen mal backen oder so.
So, machen wir auch. Ja. Ich würde gerne nochmal sowas hier ausprobieren.
Ja, komm, dann mal eine Frage.
Irgendwie eine Frage oder auch Freundebuch ausfüllen. Ja, finde ich auch witzig, oder? Machen wir mal.
Freundschaft hier eintragen. Auf Zeit. Was haben wir denn hier?
Ach, das sind schon Menschen eingetragen.
Wer war denn hier schon da?
Ach, wie süß.
Ach, Mareike Amado, geil, ey. Sollen wir uns da mal eintragen?
Schön.
Oh, das war gerade letztens, habe ich auch schon gesehen. Ja. Felix, Aurel.
Ja, hier, Sebastian und Mareike Amado.
Okay.
Schön.
Sollen wir das mal
das machen wir jetzt
machen.
Mal, oder?
Das machen wir. Poesiealbum hieß es früher, ne?
Hattest du sowas?
Ja, klar.
Ich auch und ich habe sie heute noch.
Ich habe die auch noch alle noch.
Und habe da so eine Erinnerungskiste und schaue da auch richtig gerne rein und denke echt gern an meine Freunde von damals zurück. Ein paar kenne ich auch noch und habe auch noch Kontakt. Ja, ist schon sehr schön, auch was da so drin steht. Mein schönster Spruch drin ist von einer Freundin, die ist leider schon verstorben. Aber sie hatte reingeschrieben, mit dir will ich lachen, bis die Balken krachen und die Fetzen fliegen und sich Bäume verbiegen oder irgendwie sowas. Das war so
selber erfunden oder was?
Irgendwie ja. Die ist damals an Leukämie gestorben, war sie Teenager.
Oh Gott.
Und das hatte sie mir reingeschrieben, da war sie vielleicht 9 oder 10.
Oh Mann, ey.
Und habe ich das irgendwann mal wieder reingeguckt und saß einfach nur heulend da, weil ich dachte, wow, das war so eine, das war meine Kindheitsfreundin. Mhm. Ja.
Naja, das ist auf jeden Fall wichtig, die Dinge aufzuheben, ne?
So,
mein Name.
Sally.
Maximilian Giesinger.
Ich schreibe einfach Sally.
Ich weiß noch, dass mich eine Mal sogar in so einem Poesiealbum gemobbt hatte. Ich habe dir das gegeben und die haben mich früher in der 4. Klasse immer Affengesicht genannt. Ich wurde
echt
ein bisschen gedisst. Ja.
Kinder können schon richtig gemein
sein. Die waren richtig fies zu mir. Ich kam da frisch in die Klasse und irgendwie haben die mich ein paar auf dem Kicker. die Fußballer waren das.
Ja, ja.
Weil der Klassenschwarm nicht in mich verliebt war. Mhm. Und dann war von denen neidisch. Und haben sich dann,
das ist so schlimm.
Da war Kinder. Ich das Affe-Gesicht. Und das Mädel hat dann wirklich überall dir reingeschrieben, was du für mich bist, ein kleines Affengesicht. Oder da, 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 da. Und dann habe ich die Seite dann irgendwie so zusammengeklebt. Das hat mich ganz verletzt.
Ja, ist ja auch.
Schweinerei war das. Das hat mich sehr aufgeregt. Mein Gegenüber, sehr lieb.
So alt bin ich, so alt fühle ich mich.
Oh, wie, das ist eine gute Frage. Wie alt fühlst du dich denn?
Wie ehrlich muss man jetzt sein?
Also ich muss sagen,
Ich fühle mich
deutlich jünger, als ich, bin. Ich habe Angst vor dieser, dass es immer krasser wird, dass ich irgendwann 50 bin. Ich fühle mich aber immer noch wie 28.
Ja, ich fühle mich immer noch wie 29. Das schreibe ich jetzt.
Okay, ich fühle mich wie 28.
Wobei ich eigentlich...
Das wächst aber auch ein bisschen.
Wobei ich eigentlich mich so vom Kopf her nicht mehr wie 29 fühle und mich jetzt im Kopf und körperlich besser fühle als 29.
Oh, das ist ein sehr gutes Zeichen.
Ja. Aber ich schreibe es trotzdem rein.
Mit dir gemacht.
Ist der Running Gag.
Deswegen. Ich würde auch sagen, dass mir das mental auf jeden Fall, dass ich auf einem anderen Level bin und reiner mit mir selbst, mehr im Reinen, als mit 28.
Definitiv. Ich bin jetzt so in mir, in meinem Kopf auch angekommen.
Komm, dann schreibe ich, ich fühle mich eigentlich eher wie 34 im Kopf.
Ja.
Bin ich doch gut erwachsen geworden, komm. Das kann man doch jetzt mal sagen.
Ist so.
Möchte ich gerne werden.
So alt möchte ich gerne werden.
Barista in Barcelona.
Ach so, ich dachte, es ist so alt möchte ich gerne werden.
Hast du das Gefühl, die Zeit geht schneller rum, wenn man viel verschiedene Dinge und krasse Dinge erlebt? Oder?
Ja. Ich finde, wenn man so nichts macht, vergeht die Zeit für mich langsamer. Also früher war für mich so mal 2 Wochen Urlaub extrem lange, weil ich da nicht so wirklich was gemacht habe. Und wenn ich jetzt Urlaub mache, jetzt habe ich auch Spaß im Urlaub, weil ich jetzt immer so Urlaub mit Sportprogramm mache und dann gehen wir essen, dann gehen wir irgendwo hin raus und ich denke so nach einer Woche schon, Mist, jetzt ist schon eine Woche vorbei und eigentlich hätte ich gerne noch eine Woche. Nicht, weil ich nicht mehr zur Arbeit will, sondern weil der Urlaub vielleicht gerade so schön ist. Und ich finde, wenn man viel macht, geht die Zeit noch schneller vorbei.
Das ist ein bisschen beängstigend. Ich habe ja letztes Jahr so einen Song rausgebracht, 4000 Wochen. Mhm. Was ja ungefähr so die Lebenszeit eines durchschnittlichen Menschenlebens ist. Und dann war so krass, das ist ja echt gar nicht so viel Zeit, also viel zu wenig Zeit, um sich so
sinnlose
Gedanken zu machen.
Woran ich es auch so erkannt habe, mit den Kindern merkst du, so die Zeit geht noch schneller vorbei. Mhm. Und im Sommer habe ich auch letztes Jahr, vorletztes Jahr immer mehr mir die Zeit genommen, mit den Kindern noch mehr zu erleben, weil ich dachte, hey, bis die mal 18 sind, ist gar nicht mehr so lange und es ist schon wieder ein Sommer weniger, den wir vielleicht gemeinsam verbringen. Mhm. Weil irgendwann kommt der Punkt, dass sie sagen, Mama, jetzt hört's auf, jetzt machen wir alleine Urlaub. Und der
Hast du Angst davor?
Ja, schon so ein bisschen.
So dieser Entkopplung, die dann stattfinden wird und ja auch dazugehört irgendwie so?
Jein, es funktioniert immer besser, dass ich immer sagen kann, so jetzt gehen sie mal hier zur Oma, zum Papa oder irgendwo hin. Mhm. Und ich kann auch jetzt mal alleine sein und ist auch mal schön, aber trotzdem vermisse ich sie sehr. Aber so das Großwerden der Kinder ist schon so, ist immer so the next step. Ich glaube, wenn die Ella jetzt mal mit der Grundschule fertig ist, dann ist wieder so das Geheule groß, weil ich denke, boah, Grundschule war so behütet.
Das hat man nur einmal auch so. Ne?
Ja, jetzt kommt so die weiterführende Schule.
Ja, und wenn sie dann Steps. So klein, auch so mega süß sind, so das ja.
Ja, auch die sind auch groß, mega
süß. Natürlich, bleiben süß. Aber das ist natürlich auch was Gutes, dass du dich sehr früh Mutti wurdest und dadurch deine Kinder auch sehr lange hast. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Also wenn ich jetzt irgendwie mit Mitte 40 Vater werde, das dann schon, da hat man es auch noch ein bisschen, wenn es gut läuft. Aber
im Gegenzug haben sie
Sinn, da früh mit anzufangen, weil man einfach mehr davon hat. Ne?
Ja.
Ich muss da noch ein bisschen in mich gehen.
Ich wollte gerade sagen, so bei der 4. Podcast-Folge muss ich dich am Ende fragen, was hat der Podcast mit dir gemacht?
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir eine ganz gute Stabilität geben könnte. Ne? Gerade wenn man so ein Leben hat, was ja, so das Künstlerleben ist jetzt nicht so ultra stabil, es hängt ja von krass vielen Faktoren von außen ab. Ist die Karriere erfolgreich, empfindet man sich selbst als erfolgreich. Dass man halt nicht dazu auch noch Single ist, ne, sondern wirklich so eine Stable-Säule hat.
So eine Basis hat.
Family, Kids.
Ja, aber es muss ja nicht für jeden so sein. Es muss nicht für jeden.
Man kann mit jedem Konzept.
Genau.
Hier verbringe ich die meiste Zeit.
Hier bin ich zu Hause. Was hast du da geschrieben?
Hamburg. Mhm. Aber zu Hause kann ich auch alles sein. Ist es dein Zuhause? Sein, ne? dann Badnerländle. Also vom Herz her bin ich im Badnerländle zu Hause.
Ja, ich auch.
Badnerländle, schreibe mal auf. Ich verbringe die meiste Zeit wahrscheinlich in meinem Musikzimmer in Hamburg,
in
wo auch mein
Küche.
Klavier steht. in der Küche. Mhm. Zimmer. Das wollte ich werden, als ich klein war. Dinosaurierforscher.
Ich wollte immer Mama und Lehrerin werden.
Ach, war dieser Wunsch schon so früh da bei dir?
Ja.
Crazy, das ist krass. Also hast du es genau so verfolgt dann.
Ja.
Das Kind schon die Träume gehabt.
Meine Grundschullehrerin. Schon
eingetütet, ne?
Und mein Grundschullehrer waren so tolle Persönlichkeiten, die haben mich so geprägt, ja, dass ich dachte, ich möchte Lehrerin werden. Zwischendurch war es mal Architektur, da bin ich wieder schnell weggekommen. Mhm. Und dann wusste ich aber wieder, ich will Lehrerin werden. Ich will Kindern was mit auf den Weg geben. Ich will was Soziales machen, was Sicheres, was mit Familie vereinbar ist. Mhm. So, alles nicht gemacht.
Aber du könntest, mit Familie du vereinbar könntest schon. Du könntest es wieder machen.
Ich könnte wieder. Und mit Familie vereinbar ist es auch, was ich mache. Ja. Aber so Sicherheit habe ich dann so gedacht, ach komm, egal. Aber habe ich ja in der Hinterhand, ne?
Ja, crazy, mhm, dass du da schon so safe warst mit allem.
Ja.
Ich wollte Dinosaurierforscher werden.
Das ist schön.
Bin ich nicht geworden. Als damit Physik anfing und die ganzen, das ganze Zeug da, was da dazugehört.
Meine Tochter wollte immer Zahnfee werden.
Oh, das ist auch ein guter
Süß,
Beruf.
Süß, ne? Mhm. Ja.
Ich habe gestern gerade eine Plombe verloren.
Oh.
Ich habe im Hotel, habe ich mir dann, irgendwas ist da hinten nicht okay.
Gestern Manchmal Nacht passiert das. Dann, oder?
Nee, ich habe die ganze Zeit, irgendwann fängt man mit der Zunge die ganze Zeit dran rumzuspielen.
Ja,
ne?
Ja.
Mhm. Dann habe ich mir das mal gestern mal genauer angeguckt, mhm, und da war so eine Plombe, irgendwie ist jetzt irgendwie raus und jetzt ist das so ein, ich dann, naja, ich will jetzt nicht tiefer reingehen, habe ich mir so eine Nadel genommen, habe das dann so alles entfernt, das muss ich
ja
tippen. Das schneiden wir raus, ne? Damit verdiene ich mein Geld.
Wow.
Scheiße labern. Und auf der Bühne stehen. Das traue ich mich nicht.
Backen, Produkte erfinden.
Das traue ich mir nicht. Ganz klar Steuererklärung. Da habe ich richtig Angst vor. Gott sei Dank macht das jemand für mich.
Das traue ich mich nicht. Mit Max Volleyball.
Das habe ich immer im Kühlschrank. Leider nichts, muss ich reinschreiben.
Oh, da, bei mir reicht der Platz nicht.
Leider
ich habe immer alles
nichts,
im Kühlschrank.
Wenn, dann schimmelige Orangen.
Ich mache Sehe Podcast.
Wenn, dann schimmelige Orangen.
Ich habe immer Skier, immer Obst und Gemüse, immer eingelegtes Gemüse.
Ja, du bist ja auch ein kleiner Streber, was sowas anbelangt. Mhm. Kühlschrank.
Ich habe immer alles voll im Kühlschrank.
Also wenn du meinen sehen würdest, würdest du erstmal erschrecken, wie klein der ist.
Das ist dann richtig so ein Single-Kühlschrank.
Ja, aber es ist dann, also momentan ist wirklich gar nichts mehr drin. Es sind so 3-4 abgelaufene Apfelsaftschorlen drin.
Mann.
2-3 Bier, die auch abgelaufen sind. Ich trinke zu Hause zum Beispiel nie Bier. Also ich würd, ja, oder Alkohol. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir dann so ein Weinglas zu machen allein. Und okay, dann, also Bier wird ja noch immer schlecht, ne?
Naja, aber gut, du wohnst in der Stadt, das ist wieder der Unterschied. Da sind wir halt wieder beim Thema Stadt und Land.
Hast recht.
Habe ich recht. Ich habe immer Grundzutaten da,
ja,
dass ich überlebe.
Du wirst bei mir wahrscheinlich durchdrehen. Mein Lieblingsfilm, Serie, Buch, Podcast. Mein Lieblingsfilm ist dann doch, ich muss Forrest Gump da hinschreiben. Es ist zwar eine Mainstream-Antwort, aber ich liebe diesen Film, weil der ganz viel mit mir gemacht hat, als ich ein Kind war.
Ja.
Lieblingsbuch.
Ja, Forrest Gump passt jetzt auch zu der Geschichte, die du so erzählt hast.
Ja?
Mhm.
Mit dem bisschen gedisst werden und dann einfach loslaufen.
Mhm.
Dann wurde ich zum Jungen, der rennt. So heißt meine erste große Erfolgsplatte, die man sich unbedingt mal reinziehen sollte mit großen Hits wie 80 Millionen, wenn sie tanzt.
Mhm.
Eignen sich sehr aus, auch als Wecker-Klingelton.
Ich habe so ein paar Lieblingsbuch.
Also ja, bei Filmen. Ja.
Lieblingsfilm auch 30 über Nacht.
Okay.
Ich war nämlich damals unglaublich verliebt in den Schauspieler. Und ich liebe, wie heißt denn die Schauspielerin? Jennifer Garner heißt sie.
Ah ja.
Und Mark Ruffalo.
Ja, die fand ich auch ganz hot, glaube ich.
Ja, und ich war in Mark Ruffalo verliebt damals.
Den kenne ich zum Beispiel nicht.
Heute nicht mehr.
Lieblingsbuch habe ich letztes Jahr irgendwas ganz Geiles gelesen von Hermann Hesse. Siddhartha. Mhm. Der hat mich total berührt.
Okay.
Kennst du den? Ich habe einen Kumpel, der Philosophie studiert hat, mit dem philosophiere ich manchmal so rum, aber der ist halt, der hat so krasse Gedanken, ich komme da meistens auch gar nicht mit und der hat mir so ein bisschen so Anfängerliteratur gegeben für so Amateurphilosophen und habe ich mir das mal reingezogen und fand das sehr...
Okay, schreibe ich mir auf.
Siddhartha.
Mhm. Ich habe ein ganzes halbes Jahr hat mich sehr berührt. Gibt es ja auch als Verfilmung und bei dem Buch musste ich ganz, ganz schlimm weinen. Mhm. Da geht es um... Da geht es um einen Menschen, der einen Unfall hat und ab da querschnittsgelähmt ist und dann eigentlich nur noch sterben will und dann lernt er aber jemanden kennen und sie verlieben sich und ich will gar nicht zu viel verraten. Aber der ist Wahnsinn, der ist richtig krass, weil man dann auch so über den Sinn des Lebens Und da kommt man, finde ich, so, man wertschätzt alles etwas anders. Und man hat ja immer so die Angst, was ist, wenn mein Unfall passiert? Mhm. Was, wenn ich meine Gesundheit verliere? Was ist, wenn ich krank werde? Und das Buch war schon hart.
Wow. Ist aber krass, wenn es Filme schaffen, sowas mit einem zu machen, dass man wirklich nachhaltig berührt ist. Ja. Ne? Also was ich ganz oft habe, dass ich ins Kino gehe, also ich gehe jetzt nicht mega oft ins Kino, aber meistens ist es so, ich gehe raus und denke dann keine Sekunde nochmal über diesen Film nach.
Ja.
Das ist halt wirklich rein oberflächliche Bespaßung war, sind wahrscheinlich auch Filme, die einfach für die Leute gemacht wurden, wo es nicht um den Film an sich geht, dass man was Künstlerisches erschafft, was so einen eigenen Sinn hat, sondern man will damit die große Masse erreichen. Und eigentlich dadurch berührt es irgendwie schon nicht mehr so richtig.
Aber es so manche berühren. A Star Is Born hat mich auch mega berührt.
Den fand ich zum Beispiel nicht so krass.
Den fand ich auch. Und jedes Mal, wenn ich ihn nochmal schaue, muss ich noch früher weinen.
Echt?
Weil ich dann weiß, was passiert. Und ich fand das von ihm so, der hat sich halt so, ich meine, er war ja ein total
bei Alki, ne?
Scheiß Typ eigentlich.
Ja.
Aber war halt auch krank.
Mhm.
Und dann denkst du dir, eigentlich verhält er sich so richtig asozial ihr gegenüber, aber ist halt alkoholkrank. Und dann, wenn man so ein bisschen empathisch ist, finde ich, dann merkt man ja so diesen Struggle und dann opfert er sich halt auf, damit sie halt ein Leben weiterführen kann.
Hm.
Und eigentlich wäre er egoistisch oder hätte jetzt nur an sich gedacht, hätte er sich ja nicht das Leben genommen und hätte so mit ihr weiterleben wollen. Aber er hat sich dann so aufgeopfert, damit sie weiterlebt. Und
das hat er für sie gemacht, das hatte ich gar nicht gecheckt.
Ich meine, also so hab ich's empfunden.
Ach so, jetzt berührt mich's doch.
Weil eigentlich hätte er ja so mit ihr weiterleben können, weil sie liebte ihn ja über alles und er sie ja auch. Und dann ist er so aus ihrem Leben gegangen, weil er ein Ballast war für sie.
Wow, das ist mal selbstlos, oder?
Und ich muss jedes Mal früher weinen, weil ich weiß, oh mein Gott, jetzt kommt. Und dann hört man diesen Song dazu, I Will Never Laugh Again, den sie ja dann singt. Und dann singt sie den ja nach seinem Tod auf der Bühne.
Ja.
Und das war schon krass. Und dann kommt ja so die Szene, wie sie das zusammen am Klavier gemeinsam geschrieben haben. Und wenn, manchmal höre ich im Auto dann so, wenn ich irgendwo hinfahre.
Mhm.
Und wenn ich dann die Filmversion höre und in dem Moment, wo seine Stimme mit reinkommt, muss ich voll weinen. Das ist so krass, weil er sich so aufgeopfert hat. Und ich fand das so selbstlos. Ja, ich glaube, ich muss immer noch mal schauen.
Oh. Das ist aber schon auch geil, wenn Filme einfach so krasse Songs haben, ne? Das ist dann, wenn das so einhergeht, dass du einfach eine schöne Story hast und dann noch so zwei, drei Banger in einem Film, das macht das einfach nochmal so viel krasser. Also auch schon mal da die Stärke, was die Musik so ins Leben bringen kann, ne?
Ja.
Wenn das, also wer jetzt diese Barbie-Szene von euch gequatscht hätte, wäre da nicht dieser krasse Song von Billie Eilish gewesen oder irgendwas anderes, dann hätte mich das nie so berührt. Also deswegen ist Musik ist ja schon was Musik einfach so die Kulturen, die Menschen schon seit so langer Zeit zusammenbringt und uns irgendwie ganz tief dann berührt.
Das sag ich auch immer. Ich sag immer, Musik und Essen verbindet. Das sind so die einzigen Dinge, die Menschen verbinden. Und eigentlich musst du weder die gleiche Sprache sprechen, noch die gleichen Werte irgendwo vertreten. Ja. Du
das
musst den
zusammen.
Menschen nicht kennen und Essen und Musik verbindet alle Menschen.
Schön, dass wir das genau das
unsere Gemeinsamkeit.
Das ist schön, vielleicht verstehen wir uns deswegen auch. Das ist so toll.
Ich habe jetzt gerade übrigens, ich lächle meine Emotionen weg, weil eigentlich habe ich gerade geweint und dann musste ich so lachen, damit das so.
Ich hab's gemerkt. Ich fand's ich hatte bei Barbie einen Moment und du war hier bei Lady Gaga.
Ja.
Also man kriegt uns auf jeden Fall mit den großen Filmen anscheinend, ne?
Und und es war dann auch echt so, ich habe ich bin seitdem auch ein krasser Lady Gaga-Fan.
Seit dem Film.
Ich habe dann ihre Doku noch geschaut, hat mich auch sehr berührt. Und ich meine, Bradley Cooper sowieso, den habe ich dann auch mal getroffen.
Wow.
Und ich stand vor ihm. Und dann habe ich gedacht, so, das ist Bradley Cooper, das ist nicht der im Film, Aber ich war trotzdem so emotional. Und dann habe ich gesagt, ich liebe deine Filme und dein Film hat mich so berührt. Und dann fasst er mich an und macht so, you made my night.
Wirklich?
Und ich stand so da und dachte so, wein jetzt einfach nicht, lauf einfach weg. Ich so, thank you, tschüss.
Aber wie schön es auch ist, dass er sowas gesagt hat.
Nicht so
ne?
weggelaufen, das war mein Moment.
Cool. Und nicht irgendwie abgefuckt war oder das irgendwie so gar nicht berührt hatte.
Ich habe all meinen Mut zusammengenommen.
Wo hast du den getroffen? Las Vegas.
Nee, das war so eine.
Irgendwie verorte ich den bei Las Vegas wegen Hangover. Irgendwie.
Nee,
aber
so
das
so
ist ja nicht so ein Schauspieler, gar keinen Sinn.
Nee, es war so eine Veranstaltung, wo wenig Menschen geladen waren und so weiter. Egal.
Was war der prominenteste, was war der prominenteste Mensch, den du je kennengelernt hast?
Er? Prince Harry.
Prince Harry ist schon mal getroffen. Wo trifft man den?
Das kann ich dir später erzählen. Okay, was war der prominenteste, den du Katy Perry und Orlando Bloom.
Alter.
Und Leonardo DiCaprio.
Wow. Mhm. Bei mir war es Robbie Williams und Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Ich glaube, bei dem müsste ich auch weinen, weil der mich einfach berührt.
Ja, der berührt die ganze Welt, würde ich sagen.
Der berührt alle.
Und Robbie Williams hat ganz Europa berührt.
Ja.
Und mit dem hatte ich tatsächlich so 5-6 Minuten Deep Talk. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Vor allem, weil ich halt als Teenie großer Verehrer seiner Musik war und ich ihn einfach als Entertainer großartig fand. Ja. Und wir irgendwo Backstage standen, also wir waren beide kurz vorm Auftritt. Und wir saßen vorher auf so einer Couch, es war so eine Talkrunde. Und dann habe ich schon irgendwie so einen Joke gemacht, den fand er, glaube ich, ganz witzig. Und dann haben wir schon so ein bisschen gebonnt gehabt. Standen wir Backstage und ich hätte mich halt nicht getraut, ihn anzuquatschen. Und er hat mich angesprochen. Ich war dann so, Alter, Rory Williams hat mich gerade angelabert.
Das ist schon krass,
und dann wollte
ne?
er erst irgendwie sowas über Mikrofone erzählen. Ja, ist ja, Microphone is not working in your ear. Und dann habe ich versucht, ganz schnell von dem Thema wegzukommen. So, okay, ich muss jetzt diesen Moment nutzen und irgendwie versuchen, da jetzt ein tiefes Gespräch oder irgendwas Cooles zu machen. Und dann habe ich direkt so gefragt, ja, wie ist es für dich mit Druck und so in TV-Shows?
Ja.
Und da hat er echt so ein paar ganz gute Sachen rausgehauen. Aber ja, danach alles aufgeschrieben, was ich behalten konnte.
Ich glaube, wir machen das jetzt so.
Wir füllen das aus und
nehmen unsere Antworten einfach mit in die nächste Folge.
Finde ich super.
Dann können wir in der vierten Folge drüber sprechen, was wir hier noch eintragen, oder?
Toller Plan.
Oder?
Das hat wieder Spaß gemacht hier.
Das war super schön.
Schisch verquasselt hier bei uns, gell?
Beziehungsstatus, sag ich euch. Alle Emotionen in einem Podcast verpackt.
Ist doch aber gut, oder? Also, ja, wenn man da auch einen Zugang zu hat.
Das ist auch wie Therapie tatsächlich.
Ja.
Ach, schön.
Wäre das was für dich gewesen? Das frage ich dir noch. Du wärst wahrscheinlich auch eine ganz gute Therapeutin gewesen. Wahrscheinlich hättest du ganz viele Dinge gut machen können, ne?
Ich wäre tatsächlich gerne Hebamme geworden auch. Oh, ich schreibe es mir auf, da reden wir später mal drüber.
Alles klar, wir kommen mal zum Ende, ne? Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Na, wie war's?
Ey, auch die dritte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass hier irgendwelche Kameras auf mich gerichtet sind. Also ich kann mich sehr gut hier rein entspannen. Also ist echt ein schönes Match. Wir stehen uns ziemlich gut. Also ich fand es schön, dass sie so emotional sein kann und wir hier auch beide mal Tränen in den Augen hatten, als wir unsere schönsten Filmmomente hier, was wir uns mitgeteilt haben.
Die dritte Folge mit Max war tatsächlich sehr emotional. Wir hatten beide unsere Momente, wo wir einfach weinen mussten. Und die Gespräche waren echt schön. Ich weiß gar nicht, wie wir so immer drauf gekommen sind, aber es war so ein richtig offener, ehrlicher, so eine offene, ehrliche Folge, in der wir beide so ein bisschen, es ging einfach ins Herz. Und ich glaube, das ist eine schöne Folge geworden, die viele Menschen vielleicht auch zum Nachdenken bringt und die vielen Menschen vielleicht auch in gewissen Lebenssituationen helfen kann.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Stell dir vor, du klaust Geld. Ungefähr 1 Million Euro. Du haust damit ab ins Ausland und lässt dein altes Leben komplett zurück. Die Polizei sucht international nach dir. Du bist jetzt die Millionendiebin. So heißt der neue Podcast, in dem ich, Jost, die unglaubliche Geschichte von Menessa erzähle. Im Oktober 2022 klaut Minessa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma. Sie träumt von einem besseren Leben und begeht dabei den vielleicht größten Fehler ihres Lebens. Warum hat sie das gemacht? Wie wurde der Diebstahl geplant? Und wo ist das ganze Geld? Das und mehr beantworte ich im Podcast. Und so viel kann ich schon mal verraten: Minessa war nicht allein. Die Millionendiebin ab dem 13. Juni in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.